Ganz herzlichen Dank für dieses wunderschöne Lied. Schön, dass Sie auch heute Abend gekommen sind und ich hoffe, Sie, die Sie von mir aus gesehen rechts sitzen in der Sonne, ich hoffe, dass die Sonne möglichst bald so untergeht, dass Sie keine Kopfschmerzen bekommen. Also meine Frau würde das wahrscheinlich fast nicht aushalten. Aber ich denke, es geht und es kann nur besser werden. Ja, diese Frage, Leid, wenn du Gott nicht mehr verstehst. Es geschehen ja ganz, ganz viele schreckliche Dinge auf dieser Welt. Sie können irgendwann einmal die Nachrichten anschauen, die Nachrichten hören. Sie können Zeitung lesen, im Internet herumsurfen. Und es vergeht kein einziger Tag, an dem wir nicht irgendetwas lesen von wirklich schweren Dingen auf dieser Welt. Ich weiß nicht, wie Sie mit diesen Dingen umgehen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich verdränge. Wenn ich alles auf mich einwirken lassen würde, was so auf dieser ganzen Welt geschieht, ich würde durchdrehen. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass wir in vielen Fällen eben einfach verdrängen. Aber dann erleben wir alle, mindestens wenn wir etwas älter werden, auch Leid im engeren Umfeld. Und jetzt können wir plötzlich nicht mehr verdrängen. Wir haben das erlebt vor vielen Jahren in unserer Kirche, die wir als Ehepaar ein- und ausgehen. Silvesternachmittag, eine Familie spielt im Garten, sie bauen einen Schneemann. Plötzlich ist das jüngste Kind verschwunden. Man fängt es an, fieberhaft zu suchen und findet es schließlich tot unter den Schneemassen. Dann vergehen einige Wochen, dann wird eine relativ junge Mutter krank, Krebs. Wenige Wochen später stirbt sie, sie hinterlässt einen Mann und 5 Jungs, so im richtigen Alter, wo sie eigentlich eine Mama nötig hätten. Dann vergehen wieder ein paar Jahre, dann verunfallt ein Familienvater auf dem Nachhauseweg von seiner Arbeit mit seinem Auto tödlich. Dann vergehen wieder ein paar Jahre, dann stirbt eine liebe Freundin von uns viel zu früh an Krebs. Vor 3 Jahren verunfallt ein guter Kollege von mir, er war auch mal Praktikant als in meiner Kirche, also wir kannten uns wirklich sehr gut, verunfallt er im Urlaub mit dem Mountainbike so schlimm, dass er heute querschnittsgelähmt ist. 2 Monate später, beim Aufbau für einen Jugendevent, verunfallt ein weiterer Pastorkollege tödlich. Im Januar ist unsere jüngste Enkelin mit 3 Monaten und einem Tag an Malaria in Guinea gestorben. Gestern bekam ich eine E-Mail von einem 15-jährigen jungen Mann, der in den letzten Tagen beim Baden gestorben ist. Hat sich vor 2 Jahren in eine Evangelisation für Jesus entschieden. Meine Freunde, wenn man solche Dinge hört und erlebt im näheren Umfeld, dann tauchen schon Fragen auf. Da taucht zum Beispiel die Frage auf, wo ist da Gott? Und wenn man dann weiter darüber nachdenkt, dann tauchen weitere Fragen auf. Zum Beispiel die Frage, ist Gott denn überhaupt ein Gott der Liebe? Wissen Sie, vielleicht ist das ja ein christliches Überbleibsel mit dem lieben Gott. Vielleicht ist Gott ja ein Satan, der sich darüber freut, wenn wir leiden. Oder eine andere Frage taucht auf, vielleicht ist Gott ja nicht allmächtig. Das wäre ja auch möglich. Er würde uns zwar unglaublich gerne helfen, aber er kann es einfach nicht. Das Problem ist nur, wenn Gott nicht allmächtig ist, ist er auch nicht Gott. Und dann taucht eine weitere Frage auf, gibt es überhaupt einen Gott? Nein, über dem Sternenzelt gibt es keinen himmlischen Vater. Der Himmel ist leer, der Atheismus hat eben trotzdem recht. Ich glaube, wir spüren heute Abend diese Frage. Sie greift unseren Glauben an und wir müssen versuchen, irgendwo darauf eine Antwort zu bekommen. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Diese Frage, warum lässt Gott so viel Leid zu, ist keineswegs eine moderne Frage. Es gibt ja immer wieder Menschen, die den Eindruck haben, sie hätten jetzt das Ei des Kolumbus gefunden. Sie hätten ein Argument, warum sie nicht an diesen Gott glauben. Und sie argumentieren so, dass sie sagen, angenommen, es gäbe wirklich einen Gott. Und angenommen, sie müssten einmal vor diesem Gott Rechenschaft abgeben, so wie das in der Bibel steht, dann hätten sie ein gutes Argument, warum sie nicht an diesen Gott geglaubt haben, nämlich eben, weil Gott so viel Leid und Elend zulässt. Der bekannte Jugendpfarrer Wilhelm Busch, bitte, hat nichts zu tun mit Max und Moritz. Wilhelm Busch, er war Jugendpfarrer in Essen. Er hat einmal Folgendes erlebt. Er kam an einem großen Platz vorbei. Da stand ein Mann auf einer Kiste, hat mächtig lamentiert, eben gerade über diese Frage, wie kann Gott so viel Leid zulassen? Plötzlich sieht der Pfarrer Busch und dann ruft er ihm zu und sagt, ha, da ist ja der Pfaffe, er soll mal herkommen. Pfarrer Busch hat später erzählt, einer solch freundlichen Einladung leistet man natürlich Folge. Und er ist hinzugetreten und dann fing dieser Mann an zu schreien und er sagte, hör mal Pfaffe, wenn es einen Gott gibt, was ich ja nicht weiß, aber angenommen es gibt einen Gott und ich werde einmal vor ihn treten, dann werde ich ihn fragen, Gott, warum hast du so viel Leid zugelassen? Warum hast du es zugelassen, dass Millionen von Menschen auf dem Schlachtfeld zerfetzt wurden, dass Millionen von Menschen verhungert sind, dass diese junge Mutter an Krebs gestorben ist? Gott, warum? Und dann werde ich zu ihm sagen, hinweg mit dir, Gott, Gott tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. So stand der Mann da, hat mächtig geschrien, noch viel, viel mehr, als ich heute Abend schreien kann. Und wissen Sie vielleicht, Pfarrer Busch war ein äußerst origineller Typ. Und plötzlich fing er auch an zu rufen und er rief, jawohl, hinweg mit diesem Gott, Gott tritt ab. 0,nix war es mucksmäuschenstill. Der Mann, der eben noch den Mund so weit aufriss, riss jetzt seine Augen auf und dann stotterte er und sagte, aber Sie sind doch Pfarrer, da dürfen Sie doch nicht so reden. Darauf erklärte Pfarrer Busch, jetzt hören Sie mir mal ganz gut zu. Einen solchen Gott, bei dem Sie Ihren Mund so weit aufreißen können, gibt es nur in Ihrer Fantasie. Ein solcher Gott existiert gar nicht und darum kann ich zu einem solchen Gott ohne weiteres sagen, hinweg mit dir, tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber ich sage Ihnen, es gibt einen heiligen Gott. Es gibt einen gerechten Gott und vor diesen Gott werden sie einmal treten und dann wird Gott die Fragen stellen. Er wird sie fragen, warum hast du nicht an mich geglaubt? Warum hast du meine Gebote nicht gehalten? Warum hast du gelogen? Warum hast du gestohlen? Warum hast du gehasst? Warum hast du die Ehe gebrochen? Und dann werden sie auf alle diese Fragen keine Antwort wissen. Die Worte werden ihnen im Hals stecken bleiben. Und dann wird Gott zu ihnen sagen, hinweg mit dir, tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. Meine Freunde, es ist mir heute Abend ein ganz, ganz großes Anliegen, Ihnen das gleich zu Beginn mit aller Deutlichkeit zu sagen, diese Frage, warum lässt Gott das zu, ist keineswegs eine moderne Frage. Ich bin sicher, seit es Menschen gibt, wurde diese Frage immer wieder gestellt. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber auch die Bibel, Gottes Wort, stellt diese Frage und zwar relativ oft. Und es ist keine Frage, wenn die Bibel diese Frage stellt, dann dürfen auch wir diese Frage stellen. Ich möchte Sie darum ermutigen, wenn Sie wirklich im Leid sind, im Elend sind, dann stellen Sie Gott diese Frage. Schreien Sie ihm das entgegen. Sie werden vielleicht keine Antwort bekommen, aber Gott verträgt es. Und manchmal ist es einfach gut, ihm mal zu sagen, wie man fühlt und den ganzen Frust und alles, was man hat. Schreien Sie es ihm entgegen. Also auch die Bibel kennt diese Frage. Aber nun kommt etwas Interessantes. Auf der einen Seite kennt die Bibel diese Frage. Auf der anderen Seite sagt die gleiche Bibel aber, trotz allem Leid und trotz allem Elend, müsste ein Mensch erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Wissen Sie woran? Die Bibel sagt an der Schöpfung, an der Natur, in der wir leben. Die Bibel sagt, Gott ist zwar unsichtbar, das heißt, wir können ihn nicht sehen, aber schon immer haben die Menschen seine Größe und seine Herrlichkeit erkennen können Und dann sagt die Bibel, darum kann sich niemand entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Vielleicht waren Sie ja schon mal in den Bergen in Österreich oder vielleicht auch in der Schweiz oder am Meer und Sie haben so einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachtet, wie die rote Scheibe im Horizont einfach verschwindet. Haben Sie das schon mal erlebt? Ja, wenn man so etwas erlebt, dann hat man den Eindruck, da muss es doch irgendwo jemand geben, der das geschaffen hat. Oder ich freue mich immer wieder über die Jahreszeiten, der Frühling, wenn alles so hellgrün ist, wenn alles sprießt. Jetzt haben wir den Sommer, jetzt ist alles so dunkelgrün. In einigen Wochen wird dann alles so rostbraun werden und dann kommt der Winter. Und dann schneit es. Kennen Sie Schnee hier? Naja. Aber ich kann Ihnen sagen, dann schneit es und es ist einfach wunderschön. Kommt die Sonne und es glitzert alles. Und ich kann mich erinnern, als wir unsere Kinder bekommen haben, unsere Eliane, das war die erste Tochter, wissen Sie, ich war so ein richtig stolzer Vater und dann hatte ich die Eliane zum ersten Mal auf meinem Arm und ich sage Ihnen, es war das hübscheste Kind, das je geboren worden ist. Es gab dann noch zwei Kinder, die waren genau gleich hübsch, das waren meine anderen beiden Kinder und natürlich meine Enkel, können sich ja vorstellen, wie hübsch die sind bei so einem Opa. Aber verstehen Sie, ich hatte die Elian damals auf dem Arm und ich habe gedacht, Herr Jesus, wie bist du einfach wunderbar. Und die Bibel sagt, an diesen Dingen müsste ein Mensch erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Also Sie spüren diese Spannung, auf der einen Seite diese Frage, warum lässt Gott das zu? Und auf der anderen Seite, trotz allem müssten wir sehen, es gibt einen lebendigen Gott. Und damit komme ich zum zweiten, zur eigentlichen Frage. Warum lässt Gott das zu? Wenn ich Ihnen jetzt versuche, einige Antworten zu geben, dann muss ich vorwegschicken, dass ich nicht der Ratgeber Gottes bin. Also es ist nicht so, dass ich auf alle Fragen eine Antwort weiß. Das wird mir immer wieder schmerzlich bewusst in der Seelsorge. Da sitzen mir Menschen gegenüber und die haben so großes Leid, und so großes Elend und ich habe keine Antworten. Ich kann nur mitweinen. Also ich werde heute Abend nicht alle Fragen beantworten, das werden Sie merken. Aber ich möchte versuchen, einige Antworten zu geben. Warum lässt Gott das zu? Eine erste Antwort, in vielen Fällen wissen wir nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Diese Antwort ist nicht billig. Bitte überlegen Sie einmal, wie groß ist unser Universum und wie klein sind wir gegenüber dem Universum. Wie noch viel, viel kleiner sind wir gegenüber dem unendlichen, allmächtigen, großen Gott. Und ich sage Ihnen, es würde uns gut anstehen, manchmal ein bisschen demütiger zu sein und einfach zuzugeben, wir wissen in vielen Fällen nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Die Bibel bestätigt das. Die Bibel sagt, wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, wie tief seine Weisheit, seine Pläne, wer könnte Gottes Absicht jemals erahnen, wer könnte Gottes Ratgeber sein. Und ich sage es noch einmal, es würde uns gut anstehen, manchmal ein bisschen bescheidener zu sein und einfach zuzugeben, wir wissen in vielen Fällen nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Aber er macht keine Fehler. Warum lässt Gott das zu? Ein zweites. In sehr vielen Fällen ist nicht Gott schuld am Leid und Elend, sondern wir Menschen. Und ich bitte Sie jetzt einfach mal gut mitzudenken. Wenn wir alles Leid und alles Elend, das durch Menschen verursacht worden ist, einfach einmal wegtun, dann gibt es auf dieser Welt nur noch relativ wenig Leid und Elend. Ist das richtig? Sie dürfen schon nicken. Ja, das stimmt. Ich frage Sie, wer ist schuld an Krieg und Terror? Gott? Ganz sicher nicht. Das ist doch der Mensch. Das ist der Hass, das ist der Groll, die Aggressionen, der Neid, die Eifersucht. Wer ist schuld, dass Millionen von Menschen verhungern? Und ich sage Ihnen nicht Gott. Weltweit gesehen gibt es immer noch mehr als genug Nahrungsmittel. Und jetzt sage ich Ihnen etwas ganz, ganz Dramatisches. Und ich weiß, wir können das nicht unbedingt lösen, aber wir müssen es wirklich wissen. Wir leben auf Kosten der dritten Welt. Wissen Sie, wenn Sie ein T-Shirt kaufen für 5 oder 10 Euro, dann können Sie davon überzeugt sein, dass irgendjemand den Preis bezahlt hat, aber nicht Sie. Da ist Menschenhandel. Meine Freunde, es gibt im Moment auf dieser Welt ungefähr 40 Millionen Sklaven. Und es gibt Sklaven in Deutschland und in der Schweiz. Und nicht nur im Rotlichtmilieu. Verzeihen Sie meine Emotionen an dieser Stelle. Und da können wir nicht nur einfach sagen, du bist schuld, Gott, sondern da sind wir alle mitverantwortlich. Das heißt also, an viel, viel Leid und an viel Elend ist nicht Gott schuld, sondern wir Menschen. Jemand hat mal gesagt, das Tier im Menschen. Und sehen Sie, hier müssen wir von einer liebgewordenen Vorstellung wegkommen. Ich weiß schon, dass viele Menschen den Eindruck haben, der Mensch ist eigentlich gut. Manche sagen, er hat einen guten Kern in sich. Manche sagen, er hat einen göttlichen Funken in sich. In der Schweiz hat mal jemand gesagt, ich bin Gott en Miniature. Verstehen Sie das? Ich bin Gott in Miniformat. Aber die Bibel ist viel, viel realistischer. Die Bibel sagt, wir sind böse von Jugend an. Und die Bibel sagt, warum das so ist. Weil wir nicht in dieser engen Liebesbeziehung zu Gott leben, weil wir nicht angeschlossen sind an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Darum funktionieren wir nicht. Jetzt sagen Sie, Moment mal, wegen mir hat es noch nie einen Krieg gegeben. Das glaube ich Ihnen. Aber wissen Sie warum? Wir haben gar nicht die Macht dazu. Aber überlegen Sie mal, wie viele Kleinkriege haben Sie schon entfacht? In der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Sie sagen, wegen mir ist noch nie ein Mensch verhungert. Naja, glaube ich Ihnen auch. Aber mal ganz ehrlich, sind wir uns nicht selbst die Nächsten? Eine Frau hat einmal gesagt, und ich habe gedacht, die trifft den Nagel auf den Kopf. Sie hat gesagt, mein eigenes Hemd sitzt mir immer noch am nächsten auf der Haut. Und ich habe gedacht, genau so ist es. Ich finde es einfach nicht fair, dass viele Menschen Gott gegenüber mehr oder weniger gleichgültig leben, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann ballen sie die Faust, richten sie gegen Gott und sagen, Gott, wie kannst du nur? Aber an viel, viel Leid und Elend ist nicht Gott schuld, sondern wir Menschen. Warum lässt Gott das zu? Warum schweigt er? Bevor ich Ihnen den nächsten Punkt sage, muss ich Sie ein bisschen vorwarnen. Das ist nichts für schwache Nerven. Haben Sie starke Nerven? Ich würde Ihnen das gerne ersparen, aber ich kann es nicht, weil es so in der Bibel steht. Das Schweigen Gottes ist manchmal der Anfang des Gerichtes Gottes. Tolstoi hat einmal gesagt, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. Und die Bibel lehrt uns, die Hölle beginnt in manchen Fällen nicht erst im Jenseits, sondern bereits in diesem Leben. Wenn ein Mensch ein halbes Leben lang nichts von Gott wissen will, wenn er sich dem Rufen Gottes immer wieder widersetzt, wenn er vielleicht gotteslästerliche Dinge sagt oder Gott verflucht, dann kommt der Augenblick, dass Gott einem solchen Menschen nichts mehr zu sagen hat. Oder anders ausgedrückt, Sie können eine Grenze der Gleichgültigkeit Gott gegenüber oder eine Grenze der Gottlosigkeit überschreiten und Gott hat Ihnen nichts mehr zu sagen. Das ist ein schrecklicher Moment und ich wünsche niemandem von Ihnen, dass Sie das je erleben, aber es ist möglich. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte aus der Bibel. Und ich möchte sie bewusst auf die heutige Zeit übertragen. Es ist die Geschichte zweier Städte, Sodom und Gomorra. Die Menschen in den beiden Städten, die waren aufgeklärt, man war auch durchaus religiös, man hatte seine Theologen, aber Gott gegenüber lebte man mehr oder weniger einfach gleichgültig. In einer der beiden Städte lebte ein gottesfürchtiger Mann, der hat die Leute immer wieder gewarnt, hat gesagt, Leute, ihr müsst Gott ernst nehmen, Gott lässt sich nicht spotten, bitte, bitte nehmt ihn ernst. Die Menschen haben gelächelt, die haben gesagt, Lot, wir mögen dich, ja, und wir finden das ja auch toll, dass du da bei uns in der Stadt wohnst, aber schau mal, wir haben ja auch unseren Glauben, wir sind ja auch religiös und sie haben einfach irgendwie weitergelebt. Und dann berichtet die Bibel, war irgendwann das Maß der Sünde in den beiden Städten voll. Gott holte Lot und seine Familie aus der Stadt heraus und dann berichtet die Bibel, ließ Gott Feuer und Schwefel vom Himmel herunterregnen. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, wenn es das damals gegeben hätte, dann wären die Leute in die Luftschutzkeller hinuntergelaufen und dann saßen sie dort und dann wurde es immer heißer und immer heißer. Und ich kann mir vorstellen, wie vielleicht der eine zum anderen gesagt hat, Lot hat doch immer gesagt, wir sollen beten. Komm, wir machen das, wir probieren es mal. Und dann haben sie angefangen zu beten. Gesagt, Gott, erbarme dich über uns. Aber Gott hatte nichts mehr zu sagen, Gott schwieg. Die Flammen prasselten weiter. Und dann fingen die Leute ganz bestimmt an zu fluchen. Aber Gott hatte den Menschen nichts mehr zu sagen, Gott schwieg. Das Feuer loderte weiter. Ich sage es Ihnen noch einmal, das ist ein schrecklicher Moment, wenn Gott uns nicht mehr ruft. Aber Sie können eine Grenze der Gleichgültigkeit, Sie können eine Grenze der Gottlosigkeit überschreiten und Gott hat Ihnen nichts mehr zu sagen. Gott sagt an einer Stelle in der Bibel, ich habe euch gerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Wenn Gott sie schon einmal gerufen hat, vielleicht sind sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen oder sie haben einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau oder in einem Glaubensgrundkurs oder in einer solchen Veranstaltung. Wenn Gott sie schon einmal gerufen hat, dann bitte ich Sie, geben Sie ihm eine positive Antwort. Nicht, dass Gott irgendwann mal sagen muss, ich habe dich gerufen, aber du hast nicht geantwortet. Ich weiß, dass in den Kreisen häufig Männer von gläubigen Frauen regelmäßig in die Gottesdienste gehen. Einfach aus Liebe ihrer Frau gegenüber. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde das so toll, dass das die Männer machen. Und diese Männer sitzen dann auch in solchen Veranstaltungsreihen, sie hören das Evangelium, den Zuruf und all diese Dinge, aber sie entscheiden sich einfach nicht für Jesus. Und ich habe manchmal Angst für diese Männer, so sympathisch sie sind, weil ich denke, irgendwann ruft Gott nicht mehr. Und dann ist es zu spät. Das Schweigen Gottes ist manchmal der Anfang des Gerichtes Gottes. Warum lässt Gott das zu? Ich bin froh, dass ich Ihnen noch einen vierten Punkt sagen kann. Gott ruft in vielen Fällen Menschen durch Leid und Elend in seine Nachfolge. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wir in der Schweiz, wir sind total gestresst und den Menschen geht es im Allgemeinen sehr gut. Und darum haben viele Schweizer den Eindruck, dass sie Gott gar nicht brauchen und dass sie überhaupt keine Zeit haben, um sich mit Gott auseinanderzusetzen. Ist das bei Ihnen auch so ein bisschen? Vielleicht. Und darum führt Gott uns manchmal in eine Grenzsituation hinein. Verstehen Sie diesen Begriff? Wir erleben einen schlimmen Unfall. Um ein Haar wären wir tot. Jetzt wachen wir auf aus unserer Lethargie und fragen uns, wo wären wir, wenn wir jetzt gestorben wären. Wären schwer krank, monatelang hüten wir das Bett, haben viel, viel Zeit, über die wichtigsten Fragen des Lebens nachzudenken. Woher komme ich, wozu lebe ich, wohin gehe ich? Unser Leben bricht zusammen wie ein Kartenhaus, die Ehe beginnt zu kriseln, man wird arbeitslos oder irgendetwas Ähnliches. Sagt man bei Ihnen auch, Not lehrt beten? Sagt man das? Ja, Not lehrt beten. Natürlich, Not lehrt auch fluchen, das ist keine Frage. Aber ich sage Ihnen, ganz, ganz viele Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sind in der Not zum Glauben gekommen. Ich denke an eine Modeeinkäuferin, in ihrem Leben lief zunächst einmal alles glatt, Villa mit Swimmingpool, zwei gesunde Kinder, glücklich verheiratet, Erfolg im Beruf. Nur Gott spielt in ihrem Leben überhaupt keine Rolle. Eines Tages erkrankt eines ihrer beiden Kinder an einer ganz schlimmen Virusinfektion. Das Kind kommt ins Krankenhaus, die Ärzte können ihm nicht helfen. Innerhalb kürzester Zeit magert das Kind auf Haut und Knochen ab. Regelmäßig besucht die Mutter das Kind und als sie wieder mal an diesem Bettchen sei, ihr Leben zusammenzubrechen wie ein Kartenhaus, die Ehe beginnt zu kriseln und dann lernt sie überzeugte Christen kennen und sie merkt ganz schnell, diese Christen haben etwas, was sie nicht hat. Sie haben einen Halt in ihrem Leben. Sie haben ein Fundament in ihrem Leben. Sie haben eine Kraft, die irgendwie auch durchträgt in den Nöten und Schwierigkeiten. Sie hat viele Gespräche mit ihren neuen Freunden über Jesus. Und irgendwann weiß sie genug, sie ist bereit, sich für Jesus zu entscheiden. Mit einem ihrer neuen christlichen Freunde betet sie, sie bekennt Jesus ihre Sünden, bittet Jesus, in ihr Leben hineinzukommen. Und dann erlebt sie etwas, das erleben nicht alle, bitte. Aber sie hat es erlebt, wie eine Kraft in ihr Herz hineinströmt, ein Friede, eine Ruhe. Die Situation verändert sich zunächst einmal überhaupt nicht, aber sie bekommt Kraft, das Ganze zu tragen. Jahre später sagt sie, das, was ich damals erlebt habe, möchte ich nie mehr erleben. Und ich wünsche niemandem, dass er so etwas Schlimmes erlebt. Aber, sagt sie, für mich war es wichtig, weil in der Not und im Elend habe ich Jesus gefunden und darüber bin ich so froh. Ich kenne sie nicht, aber vielleicht sind sie in großem Leid, in großem Elend. Hören Sie mal, das ist ein Ruf Gottes an ihr Leben. Gott ruft in vielen Fällen durch Leid und Elend Menschen in seine Nachfolge. Jetzt sitzen Sie vielleicht da und denken, Beat, alles, was du jetzt hier gesagt hast, das stimmt aber nur, wenn Gott wirklich ein Gott der Liebe ist. Und wir spüren heute Abend, du kannst diese Frage teilweise beantworten, aber du kannst sie nicht total beantworten. Und wenn Gott jetzt aber kein Gott der Liebe ist, ja, dann stimmt doch all das, was du gesagt hast, nicht. Also das Ganze stimmt nur, wenn Gott wirklich ein Gott der Liebe ist. Und vielleicht fragen Sie jetzt mit Recht, woher wissen wir aber, dass Gott uns liebt? Das ist eine gute Frage. Und ich möchte Ihnen das gerne erklären. Ich habe es am Samstagabend schon mal erklärt. Ich wiederhole es noch einmal, weil viele von Ihnen nicht da waren. Was ist einer der größten Beweise, dass uns jemand wirklich liebt? Nun, einer der größten Beweise ist sicher der, wenn ich in einer lebensgefährlichen Situation bin, jemand rettet mich und dabei opfert er sein Leben. Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? Also ihr seht da in einer lebensgefährlichen Situation, jemand rettet euch heraus und dabei stirbt er. Ich meine, das ist etwas vom Größten oder vielleicht das Größte, was man für einen anderen Menschen machen kann, sein Leben zu geben. Und genau das hat Jesus getan, vor 2000 Jahren. Er ist auf diese Welt gekommen und er ist an diesem Kreuz für uns, für unsere Sünden gestorben. Vielleicht standen Sie ja schon einmal vor einem Bild des Gekreuzigten. Und Sie haben dieses Bild angeschaut, auf sich einwirken lassen, wie Jesus dort hängt mit der Dornenkrone auf dem Kopf, das Blut läuft ihm übers Gesicht, sein Leib ist blutig gepeitscht worden, man hat ihm Nägel durch die Hände und durch die Füße getrieben und Sie haben dieses Bild angeschaut und haben sich gefragt, warum musste dieser Jesus auf so brutale Weise sterben? Er hat doch nur geliebt. Er hat doch nur Gutes getan. Überlegen Sie mal, wie wunderbar war das für Kranke, wenn er sie geheilt hat. Wie herrlich war das für Leprakranke, wenn er sie geherzt hat und gesund gemacht hat. Sie sagen, ja gut, es gibt auch heute Leute, die sich um Leprakranke kümmern, aber in der damaligen Zeit wurden diese Menschen ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und jetzt kam Jesus, hat sie geherzt und hat sie geheilt. Wie herrlich muss das gewesen sein, wenn Jesus Menschen, die tot waren, wieder ins Leben zurückgeholt hat, den Angehörigen gegeben hat. Und ich staune immer wieder darüber, wenn ich die Bibel lese, wie Jesus die Kinder angeschaut haben, dass sie einfach zu ihm hingelaufen sind. Er muss sie unglaublich liebevoll angeschaut haben. Verstehen Sie, Jesus hat nur geliebt. Jesus hat nur Gutes getan. Ja, aber warum musste er dann am Kreuz sterben? Die Bibel sagt, wegen unseren Sünden ist er verwundet und zerschlagen worden. Und das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen vor Augen malen. Jesus hing am Kreuz und starb am Kreuz, weil wir alle immer wieder die Tendenz haben, Gott gegenüber gleichgültig zu sein. Und ich sage Ihnen, das ist die schlimmste Sünde, die ein Mensch tun kann, Gott gegenüber gleichgültig zu sein. Jesus hing am Kreuz und starb am Kreuz, weil wir alle mit unseren Händen gesündigt haben. Wie schnell deutet diese Hand auf andere Menschen? Immer ist der andere schuld, nur nie ich. Wie schwer fällt es uns, einem Menschen, der an uns schuldig geworden ist, zu vergeben? Wie schnell ballen wir die Faust gegen ihn? Vielleicht haben Ihre Hände auch Dinge mitlaufen lassen, die uns nicht gehören. Kinder, vielleicht haben eure Hände abgeschrieben. Das nenne ich Diebstahl. Darum hing Jesus am Kreuz. Er hing am Kreuz und starb am Kreuz, weil wir mit unseren Augen manchmal neidisch auf andere Menschen blicken. Der andere hat das schönere Haus, das schnellere Auto, die nettere Familie, die bessere Arbeitsstelle und vieles mehr.